Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hannover 96 holt in einem abwechslungsreichen Spiel einen Punkt in Köln und klettert damit zwei Plätze in der Tabelle nach oben. Platz 7 mit 32 Punkten nach 23 Spielen. Es könnte sich so etwas wie Zufriedenheit breit machen in Hannover. Mal gucken, ob das auch für meine Gäste gilt. Wir sprechen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich freue mich, Jan Rohde zu begrüßen. Hallo Jan.
Hallo Tobi, vielen Dank für die Einladung.
Und auch eingeladen Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi.
Ja, schönen guten Abend Tobi, schönen guten Abend Jan. Ich freue mich auch sehr und bedanke mich für die Einladung.
Dann bin ich mal gespannt, was dieser Abend oder späte Nachmittag für uns so bringt. Ob ihr das auch so seht mit der Zufriedenheit und wie das Spiel so war in Köln. Und dann sprechen wir natürlich auch über das Spiel, was ansteht gegen Gladbach. Und wir finden bestimmt auch noch 1, 2, 3 Themen drumherum. Also pickepackevolle Sendung. Und wir starten direkt, würde ich sagen, mit dem Spiel in Köln. Ich war da. Ihr habt es vom Fernseher gesehen. Sehe ich das richtig, Tobi?
Also, was mich angeht, siehst du das richtig. Ich habe es vom Fernseher gesehen und war nicht gute Laune, als ich feststellte, dass du da hinfährst. Weil du ja nicht die allerbeste Auswärtsserie hinlegst. Und es hätte ja auch fast wieder... Es wäre ja fast wieder ins Auge gegangen. Von daher, also ich habe es im Fernsehen gesehen, ja, um die Frage endgültig zu beantworten.
Also du musst es mal so sehen, wir haben 2 Auswärtssiege dieses Jahr und davon habe ich einen live miterlebt. Also ich habe eigentlich eine richtig, richtig gute Quote.
Ja, ja. Aber ja, ich würde auch sagen, wir vergessen das jetzt, Tobis schwarze Serie.
Ich habe den Sieg in Mainz mitgebracht. Wo haben wir das zweite Spiel gewonnen? Was war denn das? Jetzt helft mir mal kurz, ohne dass ich es nachgucken muss. Wo haben wir auswärts gewonnen?
Am 7. Spieltag weiß ich, Augsburg, genau.
In Augsburg, tatsächlich, 2-1, ja, Wahnsinn. Da war ich nicht, Gott sei Dank.
Ähnlich bescheidenes Spiel, also ähnlich bescheidenes Spiel wie jetzt am Samstag.
Aber das war noch schlimmer, da haben wir noch eine ganz fürchterliche erste Halbzeit gespielt, eine ganz, ganz fürchterliche. Und dann
ist
haben
doch egal, das, wenn man gewinnt.
Dann hat Fülle, hat's, wer sonst, wenn nicht Fülle, hat es dann noch gedreht und hübsch gemacht. So wie gestern, vorgestern auch. Aber gut, lass uns das nach und nach angehen, die ganze Geschichte. Und Anton war, und das wusste man, glaube ich, schon am Freitagabend, krank. Dementsprechend war der ganze große Plan, den wir hatten, wieder mit Elis, Sané und Anton oder vielleicht Anton davor oder wie auch immer, alles hinfällig, weil Anton nicht spielen konnte. Tobi, wie hat der Trainer es gelöst und wie zufrieden warst du mit der Grundidee, die er da so hatte?
Ja, Schwedler hat letztes Spiel gefehlt, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Genau, der ist wieder drin gewesen.
Und ist wieder drin gewesen. Das an sich spielt ja Schwedler sowieso, also von daher ist das okay. Ja, das war die Änderung, die er vorgenommen hat. Also Herr Schwedler kam wieder zurück in die Mannschaft und durfte dann auch gleich im defensiven Mittelfeld ran.
In der Tat. Und ansonsten hat sich gar nicht viel getan. Vorne setzt Breitenreiter jetzt, glaube ich, schon seit längerer Zeit auf Bibu, Klaus und Füllkrug. Und Jan, wie gefällt dir das denn so insgesamt? Der Trainer war ja immer bekannt dafür, viel zu wechseln. Jetzt hat er sich, zumindest was den Angriff angeht, eigentlich so ein bisschen festgelegt, oder?
Ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich jetzt so seit mehreren Spielen keine Personalie habe, die ich irgendwie kritisch sehe. Ne? Das gab es ja auch mal in manchen Spielzeiten, dass manche Spieler immer gesetzt waren, obwohl auf der Bank Alternativen saßen, die man vielleicht mal hätte testen können und der eingesetzte Spieler dann ja nur mittelmäßige Leistung gebracht hat. Das Einzige, wo ich es mal versuchen würde, oder wenn ich gerne mal wieder sehen würde, wäre Mikko Albonos statt Ostscholling. Aber all in all war das eine solide Aufstellung und ich habe es dann ja hinbekommen, ab Minute 30 auch zu gucken, habe den Kleinen vom Spielplatz runtergelotst, musste eh die Windel wechseln und ja, kam dann zum genau richtigen Zeitpunkt. scheinbar vor dem Fernseher.
Ostscholek darf nicht runtergenommen werden. Ich weiß endlich, wie man ihn schreibt, ohne dass ich nachgucken muss. Von daher wäre es ganz nett, wenn er noch ein bisschen bleiben würde in der Aufstellung. Tobi, du hast das Spiel auch in den ersten 30 Minuten gesehen.
Ja.
Das 1:0 für Köln fiel in der 30. Minute. Jan, gab es da einen Zusammenhang? Hast du den Fernseher angemacht und das Tor ist gefallen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, ich war ja, wie gesagt, war gerade Windel wechseln. Und dann kam der Push. Und dann habe ich gedacht, na, was denkt man dann? Kacke.
Ein großer Haufen Scheiß. Dann lass uns ein bisschen die Zeit davor angucken, Tobi. Ich fand, wir haben das gar nicht so schlecht gemacht. Wir hatten die Kölner eigentlich...
Echt, fandst du?
Ganz gut, ja. Also wir hatten jetzt nicht an die Wand gespielt oder komplett dominiert. Aber ich fand schon, dass wir die bessere Mannschaft waren in dieser ersten halben Stunde. Mehr vom Spiel hatten und die Kölner ja so ein bisschen wild gegen angelaufen sind, aber erfolglos.
Aber ich fand, dass... Und ich Köln besser begonnen hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und war eigentlich erschrocken darüber, dass der erste FC Köln, ja, von uns nicht durch in den ersten Minuten überrannt wurde. Wobei, nach 30 Sekunden haben wir, glaube ich, den ersten Schuss, ne? Felix Klaus, wenn ich mich recht erinnere. Und, aber dann kam Köln doch ganz gut ins Spiel, hatte eine Doppelchance in der 10. Minute, wer bringt ihn eigentlich rein in die Mitte? Ich weiß es gar nicht. Wo ein Angriff über links, glaube ich, geht, ne, dann wird der Ball in die Mitte gespielt und da kommt dann einer nicht ran. Und dann kurz danach ist es nochmal Terodde, der nicht am Ball kommt. Also war so eine Zweierchance in der 10. Minute. Und 96 hat zwar oft den Ball gehabt, aber es hat mir nach vorne eigentlich gar nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was für mich daran liegt, dass, also ja, Ostscholek hat mir nicht so gut gefallen. Hat nach vorne eigentlich überhaupt nichts gemacht und hinten jetzt auch nicht für Stabilität gesorgt und Felix Klaus hat dann auch diese ja, Dynamik so ein bisschen vermissen lassen in meinen Augen und das war für mich dann ein Grund, warum wir auch gar nicht so sehr gefährlich nach vorne spielen konnten.
Mhm. Ja, also ich fand es gar nicht so schlimm. Es ist aber auch wieder diese...
Da habe ich so hohe Erwartungen.
Ja.
Ist es schon so weit bei mir, dass ich erwarte, dass wir jeden Gegner an die Wand spielen? Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal meinen Kompass neu justieren.
Vielleicht ist ich glaube auch, dass wir jetzt Aufsteiger auswärts versuchen, ein bisschen defensiver und vorsichtiger zu spielen.
Das war aber Understatement, oder Jan? Das ist Understatement. Also Aufsteiger...
Nee, aber, ja, aber das stelle ich schon so ein bisschen fest. Also ich finde in den Heimspielen sind wir dann schon die Mannschaft, die auch das Heft des Handelns in die Hand nimmt und auch will. Und auswärts ist es eher so ein bisschen abwarten, also ein bisschen gucken, was geht. Und ich meine, so spielen ja 90% der Auswärtsteams in der Bundesliga.
Aber ich glaube, deswegen sind wir auswärts auch nicht so erfolgreich. Denn Aufsteiger ist alles richtig. Aber für mich war auch der Ausflug in die zweite Liga dann nicht mehr als ein Betriebsunfall, so wollte ich sagen. Glücklicherweise, weil wir ja gleich wieder zurückgekommen sind, sodass dieses Jahr fast gar nicht zählt. Und ich finde, wenn wir ein bisschen mehr, der Trainer zeigt es aber auch schon, ne? Der spricht auch wenig von Siegen, also wenn du beim Tabellenletzten spielst, die gerade gegen Frankfurt nicht unbedingt ja, bombastisch gespielt haben, im Gegensatz zu den Spielen davor, dann musst du da in meinen Augen mit breiter Brust auftreten und musst von vornherein versuchen, ein schnelles Tor zu erzielen, damit denen richtig die Flatter geht und die dann kommen müssen, dann kannst du sie auskontern. Und das hat mir gefehlt und das fehlt mir in vielen Auswärtsspielen, fehlt mir aber auch in Heimspielen gegen solche Teams. Also wir sind ja nun gegen Teams, die jetzt gerade im Abstiegskampf drinstecken, nicht so sehr erfolgreich und das finde ich schade. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir in Köln mutiger oder entschlossener auftreten. Das hat mir tatsächlich gefehlt. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch schon zu weit in meinen Ansprüchen, dass das gar nicht gerechtfertigt ist.
Ne, ich glaube schon. Also das habe ich ja auch bei Twitter geschrieben. Wir können ja gerne mal im weiteren Verlauf über Mentalitätsfragen diskutieren. Während der Übertragung wurde bei Sky gesagt, dass 96, glaube ich, jetzt das 10. Spiel gegen den Tabellen 17. oder 18. nicht gewinnt.
So. Da ist man noch ganz froh, im Stadion zu sein, dass man sich solche Sachen nicht anhören muss. Ernsthaft, das ist ja schon fast dramatisch schlecht.
Ja, aber das ist doch genau das Ding. Wir treten ja auch vorsichtig auf. Also sonst, Jan, ich bin da ganz bei dir. Wir müssen auswärts nicht ins Verderben rennen, ja? Und dann mit wehenden Fahnen untergehen und dann mit, weiß ich nicht, ein 3:6 nach Hause spielen, sondern es reicht auch mal ein dreckiges 1:0. Aber das muss dann halt auch fallen. Und das hat mir, zumindest jetzt im Spiel gegen Köln, hat mir das so der unbändige Wille, da auch in Führung zu gehen oder ja, Aktionen nach vorne in Richtung gegnerischen Strafraum zu fahren, die haben mir so ein bisschen gefehlt. Und hinten wirkt es dann unsicher in meinen Augen, weil Elles mir nicht so gut gefallen hat, oder Elles, wie er heißt, und dann auch der Ostscholek, so dass wir hinten immer wieder anfällig waren, ohne dass die Kölner jetzt großartig gefährlich gewesen wären.
Fandst du Elles nicht so gut?
Ich fand ihn gar nicht gut, ehrlich gesagt. Also ich fand ihn die anderen Spiele unauffälliger, da fand ich ihn besser. Und ich fand ihn jetzt, ich fand ihn nicht gut. Also dummes Foul auch vor dem 1-0. Da muss er doch gar nicht, muss er das machen? Der Ball ist doch weg. Also muss er den überhaupt noch legen, ist ja meine Frage.
Jan? Ja, was ich auf Twitter gesehen habe, die schönen GIFs, wo er schön durchs Mittelfeld spielt, das lässt natürlich auch, aber wie gesagt, das sind einzelne Szenen und das wiegt das dann natürlich wieder auf, was du beschrieben hast, Tobi, ne? Ein dummes Foul. Gut, die Kölner bescheißen dann, glaube ich, noch da.
Das stimmt, ja.
Wie sie den Tatort wegverlegen und gut, das ist nichts für den Videoschiedsrichter, aber Herrgott, da stehen so viele Leute drumherum. Warum sehen sie das nicht? Es ist ja nicht scheißegal. Also, weil dann können wir den Ball ja gleich immer auf den Elfmeterpunkt legen.
Oder zumindest an die 16er-Kante, wenn es ein Freistoß werden soll. Ja, okay. Also, ja, es ist vielleicht einfach schwierig, 96, weil natürlich Tobi hat nicht ganz unrecht mit dem, was er vorhin gesagt hat, dass es einfach auch jeder so ein bisschen seinen anderen Anspruch an solche Spiele hat, gerade beim letzten, beim vorletzten. Das ist wahrscheinlich unter den Fans noch weiter verbreitet als vielleicht auch beim Trainer, der da immer vielleicht auch in der öffentlichen Arbeit ein bisschen anders rangeht, als das intern tut. Ich gehe fest davon aus, dass er denen gesagt hat, Jungs, wir wollen hier gewinnen, wir wollen 3 Punkte mitnehmen. Dass er öffentlich nicht so laut auftritt, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber also ich fühlte mich in den ersten 30 Minuten, unabhängig davon, dass ich fast nicht sehen konnte, weil ganz Köln mit irgendwelchen Netzen verhängt ist, das ist eine absolute Unverschämtheit gewesen, aber das passt jetzt hier vielleicht gar nicht so gut rein, fühlte ich mich eigentlich soweit ganz gut unterhalten, bis zu diesem Gegentor, dem 1-0, das war dann, wie gesagt, 30. Minute oder 29. Minute, Jan war gerade auf dem Weg nach Hause und ich habe es mir angeguckt im Stadion und dachte mir, Klaus. Tobi, Klaus rutscht aus. Also du hast gesagt, darf das passieren? Ja, natürlich darf das nicht passieren.
Aber es sind einige gerutscht, ne? Also irgendwie der Platz war nicht so besonders großartig und über Rasen sollten wir uns am wenigsten beschweren. Wobei am wenigsten ja gar nicht mehr. Ich fand Gladbach noch schlimmer.
Aber Gladbach gewinnt auf jeden Fall Rasen,
ja. Schach. Ja. Und er rutscht halt weg, das ist total unglücklich. Und kommt dann auch natürlich nicht so schnell wieder hoch und Osako trifft ihn aber halt auch irgendwie toll. Leider. Ja, da ist auch dann der Torwart unschuldig.
Es gab tatsächlich Menschen in meinem näheren Umfeld, die gesagt haben, es gibt auch Torhüter, die den halten. Ich habe gesagt, bist du komplett verrückt?
Der war zu stamm.
Der bolzt ihn aus 6 Metern über seine Schulter. Also
so schnell kriegst du den Arm nicht hoch. Aber er ist natürlich auch wieder auf dem Weg nach unten. Ne? Das ist das, was ich ja bei Czauner grundsätzlich nicht mag. Dass er macht sich nicht groß, er macht sich nicht breit, er macht sich eher klein. Und vielleicht kommt er nicht schnell genug runter sonst in seinem Alter. Ich weiß es nicht. Aber in dem Falle, der knallte, wie viel Kamera waren das?
Keine Ahnung.
Bestimmt 96.
Der Carajo-Tacho hätte bestimmt eine hohe Zahl angezeigt. Ja,
ja, und was willst du denn machen? Lässt den Kopf wegschießen, okay, aber den Arm kriegst du da nicht mehr hoch.
Nee, das ist aussichtslos. Czauner ist übrigens wird dieses Jahr 33. Aber gut, warum geht er da runter, damit er nicht getunnelt wird? Weil dann siehst du halt immer scheiße aus. Wenn das Ding über die Schulter fliegt, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich weiß.
Deine Beine zusammen, da brauchst du dich gar nicht.
Ja.
Ja. Was ist los? Also ich finde, nein, aber das in der Szene jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen.
Nein. Da,
aber grundsätzlich finde ich, dass er sich wenig breit macht. Wobei, ja. Bei der Szene, wo Terodde dann nicht an den Ball kommt, macht er sich schon breit. Ah, jetzt tue ich ihm auch wieder Unrecht. Oh, ich muss wirklich meinen Kompass justieren. Ich bin sehr kritisch, merke ich gerade.
Also ich finde auch, da klar rutscht Klaus nicht aus, geht das Ding wahrscheinlich anders aus. Oh, das hat sich gereimt und war nicht gewollt. Sané köpft ihn auch zur Seite raus. Ich glaube, das war auch alles völlig in Ordnung, was da als Abwehr gemacht wurde. Klar, wäre
zu kurz vielleicht, ne?
Ja, aber der war auch im Rückwärtsgehen. Also er macht einen Schritt zurück oder beziehungsweise muss einen Schritt zurück machen, weil die Flanke recht weit kommt. Ich glaube, da ja, es ist halt doof gelaufen, aber lass uns doch direkt wechseln zu den schöneren Sachen. Und das waren die, ich glaube, 8 Minuten bis zum 1-1 dann. Da hatten wir ja Chancen für 3 Tore. Da war einmal Bebu, der auf Fossum, also der den Ball quer reinspielt, da kommt Fossum angeflogen, ist halt nicht Füllkrug. Füllkrug rutscht dann halt mit dem Ball ins Tor, oder Hanik tut das auch. Fossum ist halt kein Stürmer, geht nicht rein. Kurz danach spielt Bebu einen Doppelpass mit Füllkrug. Und bleibt dann aber noch an Horn hängen. Der Ball wird in letzter Sekunde geklärt. Und dann in der 37. Minute war die 3. Szene. Da war es dann endlich drin. Sané mit der Spieleröffnung auf Fossum. Füllkrug lässt da ganz clever das Beinchen hoch, damit der Ball unterm Bein durchrollt. Sprintet dann los und kreuzt so ein bisschen Fossum, der dann auf Füllkrug spielt. Und dann ist es Füllkrug, der ihn locker reinmacht. Das waren bockstarke 8 Minuten, Tobi. Da kannst du mir nicht widersprechen.
Will ich auch gar nicht.
Gut.
Das waren sie. Das war eine gute Reaktion auf das Gegentor. Und da hat man dann kurzzeitig doch gemerkt, sie wollen unbedingt. Aber sie haben dann auch wieder aufgehört.
Ja, aber lass uns mal bei den 8 Minuten bleiben. Also wir diskutieren ja jetzt so eine Auswärtsschwäche oder Auswärtsverzagtheit herbei. Aber ich habe auch immer den Eindruck, wenn 96 will und muss, dann können sie auch. Und diese 8 Minuten haben es gezeigt. Also ich habe mich da hingesetzt, habe gedacht, das ist ja jetzt gar nicht so wie sonst, wenn wir 1-0 zurückliegen. Da haben wir die Chancen und die anderen machen einen rein. Und wir kriegen ja nichts mehr zusammen. Das sah ja völlig anders aus. Und Tobi hat die Chancen beschrieben und das wurde dann gekrönt von der schönsten Kombination seit längerer Zeit, wie ich finde, mit diesem Tor von Füllkrug. Und ich wusste dann schon wieder, ich habe die gute Nachtgeschichte im Petto von Niklas, dem Fußballspieler, der Tore für 96 schießt.
Den Fußballspieler, das ist das Besondere an diesem Satz.
Ja.
Ja, also der kann wirklich Fußball spielen, das meine ich jetzt mal ganz ernst. Also der hat sich da enorm weiterentwickelt. Der wäre doch in der letzten Saison, wäre er gar nicht so gelaufen. Da wäre er in den Gegner reingelaufen, auf dem gleichen Weg wie Bebu, und wäre nicht da im Strafraum reingezogen, hätte er am Torwart vorbeigelegt. Das hätte der gar nicht gemacht. Das heißt, der hat da enorm sich weiterentwickelt, in meinen Augen. War ganz, ganz starkes Tor. Von allen Beteiligten, aber auch von Füllkrug, der das wirklich ganz großartig, mit viel Übersicht und ganz kaltschnäuzig, das fand ich großartig. Tolles Tor.
Ja, und das Schöne daran ist, das ist ein aktives Tor. Wir haben den Raum optimal genutzt, waren technisch gut davor, haben clevere Entscheidungen getroffen. Und unser Gegentor, was wir gefangen haben, dem lag auch eine Fehlerkette zugrunde. Ne? Und es sind meistens immer so 2 bis 4 Fehler, die passieren, und dann fängt 96 sich im Gegentor. Und das war jetzt auch nicht so ein typisches Bundesliga-Tor, unser 1:1, sondern es war wirklich aktiv herausgespielt. Und das ist schon ein Unterschied dann. Und es ist toll zu sehen, dass 96 das kann, auch auswärts.
2:2. Ja, auf jeden Fall. Also das waren 8 Minuten. Ich bin froh, dass ich, oder sagen wir mal so, die Hörer würden es vielleicht wundern, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht außerhalb des Blocks war, Bierchen holen oder Pipi machen oder was auch immer. Nein, ich habe es tatsächlich live gesehen. Und es war gut. Es war wirklich, hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und es war auch das in meinen Augen völlig verdiente 1:1. Und dann sind wir so auch in der Halbzeit gegangen. Und dann kam die zweite Halbzeit. Und die war dann vielleicht nicht mehr ganz so gut. Aber da sprechen wir gleich drüber. Mit Jan Rode, Tobi Krause und mit mir, dem Tobi.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82 36 9469. Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr, auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Keep Racing.
Erste Halbzeit war noch ganz gut, jetzt kommt die zweite Halbzeit. Eben gerade im Off, Tobi hat es schon angedeutet, er suchte nach guten Szenen von Hannover. Ich suche auch gerade in meinen Aufzeichnungen und ich finde nichts. Woran liegt es, Tobi? Wir hatten keine.
Wir hatten tatsächlich wenig. Also Karaman ist uns noch eingefallen, kurz nach seiner Einwechslung, mit einem Schüsschen. Und also mir persönlich, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß von keiner weiteren Torszene, die wir da irgendwie hatten. Und wir haben wirklich dann in der zweiten Halbzeit leider nicht da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten, in diesen starken 8 Minuten kurz vor der Pause, sondern wir haben völlig aufgehört mit Fußballspielen. Wir waren, könnte man sagen, zufrieden, ja, mit dem Punkt, und haben wahrscheinlich erwartet, dass Köln jetzt noch ein bisschen mehr fürs Spiel macht, und wollten dann, gut, Köln hat auch umgestellt, muss man dazu sagen, agierten dann plötzlich aus einer Viererkette heraus, vorher hatten sie auch eine Dreier, beziehungsweise wenn wir gekommen sind, mit 5 Mann defensiv gestanden und haben dann eine Viererkette plötzlich spielen lassen. Das heißt, wir mussten darauf auch dann reagieren, was der Trainer dann ja auch gemacht hat. Und das hat uns anscheinend dann, das wollen wir es positiv sehen, das hat uns das Spiel dann zerstört.
Wollen wir es nicht positiv sehen? Also,
ja, positiv, also positiv im Sinne von, es gibt einen Grund dafür.
Ja.
Also, wir haben nicht einfach, wir hatten nicht keine Lust, sondern es gab dafür taktische Gründe.
Ja, Jan, fandst du denn auch, dass es zwingend notwendig war, von unserem vorherigen 5-2-3 auf 4-4-2 umzustellen, indem man da Karaman bringt und Korb rausnimmt? Korb war es ja, nicht Sorg. Korb rausnimmt, weil eigentlich lief es ja vorher sehr, sehr gut.
Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es so eine taktische Umstellung war. Julian Korb ist ja auch der Einzige, der mal ein Derby gegen Köln gespielt hat und entsprechend hat er auf dem Platz auch agiert. Also der war ziemlich griffig in den Zweikämpfen. Ich glaube, das war auch ein bisschen der gelben Karte geschuldet. Ansonsten bin ich da überfragt, was die taktischen Umstellungen angeht. Ich sehe es eigentlich auch so simpel. Köln steht auf dem Abschiedsplatz, die spielen zu Hause, es steht 1-1. Natürlich müssen die kommen und wir können uns dann entsprechend zurücklegen. Wenn wir zwei gute Bälle spielen und Bebu irgendwie das freie Feld für sich hat und noch einer mitläuft, dann wird da schon was Gutes entstehen. So wird die Denke gewesen sein. Was mich dann aber sehr, sehr betrübt hat, und das zieht sich eigentlich nicht nur durch die Auswärtsspiele, sondern auch durch die Heimspiele, so ab Minute 80 ja, kommt von 96 eigentlich kaum etwas. Also die Bälle werden nur so mit letzter Not da rausgebogt und da findet überhaupt kein Spielfluss mehr statt. Und ja, wir fangen uns eigentlich ziemlich viele späte Gegentore. Ne? Und in Köln war es ja sogar die Nachspielzeit. Das ist der Videoschiedsrichter-Angriff.
Dann lass uns das direkt aufgreifen. Rirama96 hat uns auf unseren Twitter-Account @hannoverliebtmsr bei Hannover das E weglassen, dann findet ihr uns. Eine Frage geschickt, warum gibt es so viele Gegentore in den letzten 10 Minuten und warum verlieren wir in der zweiten Halbzeit wiederholt die Kontrolle über Spiele, die wir lange im Griff haben? Da sind jetzt erstmal zwei Aussagen in einem Satz drin. Jan, willst du vielleicht dazu das noch ein bisschen ergänzen? Also viele Gegentore in den letzten 10 Minuten. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, das alles rauszusuchen seit dem Leipzig-Spiel in der Hinrunde.
Ja.
Ja, es war jetzt gegen Köln, diese 93. Minute, wo es das Gegentor gab, was dann nicht zählte. Gegen Freiburg haben wir in der 88. Minute ein Gegentor bekommen, was zum 2-1 war. Da führten wir schon 2-0. Ich weiß nicht, würde ich jetzt vielleicht als unwichtiges Gegentor Brechstange Freiburg oder wie auch immer abtun. Hamburg haben wir das wichtige Gegentor zum 1-1 in der 86. Minute gekriegt. Das hat uns 2 Punkte gekostet. Und davor war das aber eigentlich nicht. Also ist es vielleicht einfach so ein bisschen subjektive Wahrnehmung, weil es jetzt 3 Spiele in Folge zumindest hoch herging in den letzten Minuten. Glaubst du, dass wir tatsächlich ein Problem haben in der zweiten Halbzeit und hinten raus? Verlieren wir also die Kontrolle?
Also ich muss mal weiter aufholen. Anfang der Saison waren wir ja sehr glücklich, gerade auswärts, weil wir die späten Tore gemacht haben. Also so ein bisschen Psychologie spielt da sicherlich rein. Jetzt ist es umgekehrt und wir wissen, am Ende einer Saison gleicht sich das aus. Ich kann auch nur mutmaßen. Also mir gefällt, in den meisten Spielen gefällt mir 96 wirklich. Die Mannschaft läuft und sie bestreitet die Zweikämpfe, da ist einer für den anderen da. Es kann natürlich sein, dass am Ende dann die Kraft fehlt. Es kann auch sein, dass der Trainer zu spät wechselt und seine Wechsel dann ja entsprechend verpuffen. Ich meine, allein Martin Harnik hatte zweimal in aussichtsreicher Position den Ball, aber er fällt dann um, er knickt um, er trifft ein Loch in den Rasen. Das heißt, der Ball wird dann nicht weitergeleitet und ist sofort bei den Kölnern, die dann den nächsten Angriff starten können. So, ich habe ja auch gemutmaßt, es ist ein Mentalitätsproblem. Ich glaube, da müsste man wirklich dran arbeiten, damit das jetzt nicht passiert, weil gerade auswärts die das dann schon ein gutes Ergebnis vermiesen kann.
Tobi, deine Meinung zu dem Thema hinten raus nicht so stark?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wir waren im Gegenteil, ne? Erst im Laufe der Saison eigentlich in der zweiten Halbzeit die stärkere Mannschaft. Aber die letzten Spiele, du hast es ja gerade skizziert, zeigen so einen gegenläufigen Trend. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich war die zweite Halbzeit eine Katastrophe jetzt in Köln. Ganz oft war es aber auch die erste Halbzeit. Ich erinnere mich da an das Spiel in Mainz gleich zu Beginn der Saison. Ich erinnere mich an Augsburg zu Hause und auswärts, Entschuldigung bitte. Da war es dann auch die erste Halbzeit, die ganz besonders schlimm war. Also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich das Problem ist, aber es ist momentan ein Problem. Und da müssen wir, wie Jan schon sagt, da müssen wir aufpassen, da müssen wir was gegen tun, beziehungsweise der Trainer muss was dagegen tun. Und auch die nackten Zahlen dieses Spiels lassen mich da so ein bisschen ratlos zurück. Also wir haben nur 77% der Pässe an den Mann gebracht. Das finde ich ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten sogar weniger Ballbesitz. Das hat mich doch überrascht. Das muss dann auch der zweiten Halbzeit geschuldet sein. Und zumindest in Köln war sie schlecht, sie war auch in Hamburg nicht gut, aber ein grundsätzliches Problem, dass wir immer hinten raus viele Tore kriegen, das lässt sich sicherlich nicht bestätigen.
Ich habe nachgeguckt, während du gesprochen hast, auf transfermarkt.de kann man das tatsächlich gucken. Ich habe mich nämlich geärgert letzte Saison, als ich das Thema auch mal hatte, dass es das nicht für die zweite Liga gab, beziehungsweise dass ich es nicht gefunden habe. Vielleicht lag es gar nicht an mir, vielleicht lag es an mir und gar nicht, dass es das überhaupt nicht gibt. Also wir sind einfach tatsächlich eine Mannschaft, die in der letzten Viertelstunde für grundsätzlich viel Ramazamba sorgt. Wenn man sich die Tore anguckt, die man schießt, ist Hannover die Mannschaft mit den drittmeisten Toren in der Zeit von 76. bis 90. Minute, also in der Schlussviertelstunde, haben wir 8 Tore selber geschossen in dieser Saison. Hoffenheim auch 8 und Augsburg gar 9. In der Nachspielzeit legen die beiden dann nochmal nach, wir leider nicht. Wenn man sich die Gegentore anguckt, sind wir sogar Tabellenführer mit Augsburg und Hoffenheim in dieser Statistik auch mit 8 Toren. Also
gut, da ist also immer ich ziehe meinen Case zurück, aber es ist halt dann immer schmerzvoll, wenn du führst und dann gerade auswärts das Tor kassierst. Ich finde es immer einfacher, wenn man zurückliegt und dann den Ausgleich schießt. So in Köln ist es ja jetzt auch nur ein gefühltes Gegentor. So, aber genau. Es hätte ja auch zählen können. Ne?
Und man darf auch nicht vergessen, wir haben auf Schalke haben wir in der 86. Minute das 1-1 geschossen, das Wichtige. Gegen Leverkusen kurz vor der Winterpause haben wir kurz vor Schluss, also ich glaube, es war die 83. Minute, das 4-4 in diesem wilden Fußballspiel da gemacht. Ich glaube einfach, wir sind gut für Unterhaltung in der letzten Viertelstunde, in der letzten 20 Minuten, wenn man die Nachspielzeit noch mit reinnimmt. Aber ich weiß nicht, ich würde da aktuell kein größeres Problem sehen, zumal der Trainer auch jetzt immer betont hat, wie viel wir laufen und dass wir so ne, die laufstärkste Mannschaft sind oder in irgendwie 80% der Spielen mehr laufen als der Gegner und so. Ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich ein Problem haben. Wir werden das aber im Auge behalten, würde ich vorschlagen. Und damit habe ich die böseste Überleitung aller Zeiten gemacht, denn im Auge behalten wird Simon Terodde eine Erinnerung von Salif Sané. Ja. Du Scheiße, das war echt schlecht, ne?
ich find's großartig, wie du das gerade gemacht hast.
Ich will aber wirklich kurz über die Szene sprechen. Der Ball kommt, Sané guckt zum Ball, Terodde guckt, glaube ich, auch mehr zum Ball. Sané macht den Fuß hoch und tritt Terodde. Ja, ziemlich schwungvoll ins Gesicht, muss man sagen. Und im Stadion gibt's dann halt auch keine Wiederholung für solche Szenen. Du siehst halt nur, dass Sané ziemlich zügig, ziemlich panisch wurde und gleich die Betreuer rangerufen hat. Am Ende gibt's Gelb für Sané. Geht das in Ordnung, Tobi?
Ich glaube, Sabel Schussi hat auch für weniger Rot gekriegt. Und das für weniger will was heißen bei ihm. Ja, also ich glaube...
Du meinst, er kam nicht so hoch mit dem Fuß.
Ja, genau. Also ich sag mal so, das Bein hat da oben natürlich überhaupt nichts verloren. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und er ist ja halt ziemlich dicht am Mann dran. Also ich finde aber, Gelb ist in Ordnung.
Fahrlässigkeit war das.
Ja, es war eine lustige Szene, weil er erst gewunken hat. Der Schiedsrichter, den ich übrigens nicht gut fand, hat dann auch nichts gemacht. Dann kam die gelbe Karte sehr spät. Also so war das in Ordnung. Und sie haben sich ja auf Instagram, haben sie sich ja auch vertragen.
Ja, ne? Schön, oder? Also, da hat man dann, glaube ich, auch wieder gesehen.
Das Herz jetzt. Das finde ich schön. Ich muss doch zu Instagram.
Aber da hat man doch gesehen,
dass... Ich habe das nicht bei Instagram gelesen. Da ist ein Teufel tun, irgendwelche Fußballern folgen. Das wird mir sonst wie irgendwie reingespült. Das reicht mir dann.
Aber finde ich gut. Also ist mir wichtig, dass die beiden sich vertragen haben.
Ja, Sané hat geschrieben, hier, tut mir leid, dies, das. Dann hat Terodde irgendwie so ein schönes Bild aus dem Wald gepostet. Da war auch nur eine kleine Beule und okay.
Ja, und man hat die gemerkt, wirklich
alles öffentlich, ja? Ist unglaublich.
Ja. Natürlich machen die sowas öffentlich. Das geht doch dann ne, mindestens
halb vorbei. Wir wollen halt, dass wir uns nicht im Wald prügeln. Ja.
Da hat man gesehen, dass Sané tatsächlich...
Weiß ich gar nicht. Gab es da irgendwas in Köln? Nee, war nix. Oder, Tobi?
Nein, aber bei anderen Spielen.
Drumherum, also... Ich wollte das ja eigentlich nicht hier alles erzählen, weil dann heißt es wieder, der Tobi mag die Kölner nicht und so. Mag ja auch sein. Ich finde, dass Köln ist eine fantastische Stadt und da sind so viele nette Menschen und man kann da so wunderbare Abende in Kneipen, Bars und Brauhäusern verbringen. Ja. So, das war die Einleitung, aber geh doch einfach nicht zum Fußball in Köln, Tobi, sei doch nicht so dumm. Es ist wirklich... Ich weiß nicht, was mit den Leuten da los ist, wenn die das Müngersdorfer Stadion sehen, dann macht das Klack im Kopf und dann werden alle guten Sitten über Bord geworfen. Ich weiß, dass es Fußball ist und dass man da nicht zu Omas Hallenheimer geht, aber wirklich, diese Grundaggressivität, es muss doch nicht sein. Egal, also, ja, schlimm. Gut, jetzt habe ich mich schon genug aufgeregt. Ansonsten ist aber nicht, zumindest nichts, was ich gesehen habe, Ernsthaftes passiert. Also da ist, es ist einfach nur so, ich weiß nicht, bei anderen Vereinen ist es anders, da kommt einem irgendwie eine mehr Nettigkeit entgegen, wenn es ums Fußball geht. In Köln war das jetzt im zweiten Anlauf nicht so und es weiß nicht, nervt ein bisschen.
Dann freue ich doch, dass du nächstes Jahr allerhöchstens im Pokal dahin musst, aber nicht in der Liga.
Ja, ich kann ja dann auch verstehen, dass sie nach dem Spiel schlechte Laune haben, wenn sie das 2-1 machen, dann den Mittelfinger auspacken, Hannover beleidigen, dann wird das Tor zurückgenommen und dann gibt's das Ganze natürlich auch mindestens in doppelter Lautstärke und doppelter Intensität zurück. Da kann ich auch verstehen, dass da auf beiden Seiten vielleicht die Leute nicht so gut gelaunt sind, aber ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie... Anderswo ist es schöner beim Fußball, möchte ich an dieser Stelle einfach mal so festhalten. Aber es war trotzdem, Grüße nach Köln, tolle Stadt, viel Spaß gehabt, darauf ein leckeres Kölsch. Jetzt habt ihr mich völlig rausgebracht. Gut, gelbe Karte war okay, habt ihr gesagt, sehe ich persönlich auch so. Terodde wird es, glaube ich, auch alles wieder im Gesicht gerade rücken lassen.
Ich muss sagen, ich fand das, sah anfangs gar nicht so schlimm aus. Ich war ganz irritiert, dass er plötzlich tatsächlich mit der Trage vom Platz musste. Bluter und sowas, ich habe richtig nicht gesehen, oder?
Aber gut, muss nee, das war auch so, vielleicht hatten sie die Trage noch vom Karneval. Also, wie gesagt, die Beule war da nicht so groß und egal.
Egal, genau.
Es ist konnte kein Tor mehr schießen für Köln, da haben sie einen anderen Penner eingewechselt, ja.
Haben sie einen anderen eingewechselt, ja. Bevor da noch die entscheidende Szene in der 93. Minute war, gab es ja dann noch zwei Abseitssituationen, wo die Kölner zurückgepfiffen wurden. Auch das habe ich natürlich im Stadion nicht vernünftig wahrgenommen, weil dann natürlich regt sich jeder immer auf, wenn er abseitsmäßig zurückgepfiffen wird. Dass die da aber recht mit hatten, konnte man im Stadion zumindest nicht sofort sehen.
Also ja, einmal hatten sie, glaube ich, nicht recht.
Nee, ich finde auch, Terodde war nicht im Abseits. Okay. Aber der zweite, wer war das überhaupt?
Also einmal war es der Pass auf Zoller, da hat Schauner gehalten, das war, glaube ich, die zweite Szene und das erste war der Steilpass auf Terodde, da wurde auch Abseits gepfiffen, das waren die beiden Szenen.
Aber hat Schauner gehalten?
Hat Schauner beide gehalten, da ist natürlich... Ja,
worüber reden wir?
Ja, da ist natürlich immer die Sache...
Sky hat gesagt, Terodde hat da auch schon mental abgeschaltet.
Ich gesagt, vor allem hatte Schauner abgeschaltet, der stand da ja nur noch so, also ich glaube, Terodde war noch... Na klar, weil Terodde einfach... Ja, okay.
Ist jetzt ärgerlich so für die ist. Kölner. Ne, tut mir auch wirklich leid.
Worüber reden wir denn?
Ja.
Also, das ist nicht so, dass es zwei sichere Tore gewesen wären, die in der aberkannt wurden. Und manchmal hatte ich das Gefühl, die ganze Twitter-Gemeinde ist da, weiß ich nicht. Also, ganz im Ernst, worüber reden wir? Wir reden über Szenen, die man hätte abpfeifen müssen. Terodde bricht durch, ist okay, aber schließt auch viel zu schnell ab und Schauner hat den Ball sogar im Schlaf. Worüber reden wir?
Wir reden darüber, dass das natürlich dann in der Situation oder in der Kombination mit der dritten Situation in der Nachspielzeit ein insgesamt recht unglückliches Bild ergibt, was dann auch wieder ganz offensichtlich die Schwachstellen des Videobeweises offenlegt, nämlich wenn abgepfiffen ist, ist halt abgepfiffen, kannst du nichts mehr machen. Aber das bezieht sich jetzt nicht auf die entscheidende Szene.
Das ist
jetzt
die Frage, wie wäre es denn gewesen, wenn Terodde den reingemacht hätte?
Na, wenn abgepfiffen ist, ist abgepfiffen.
Da hat der Linienrichter ja die Fahne gehoben.
Okay.
Das ist ja genau der Punkt. Also man hat so gedacht, da steht so ein Linienrichterautomat, der immer, wenn die Kölner den Ball nach vorne spielen, die Fahne hebt. So, ne, weil ja nicht alle Szenen gestimmt haben. Da kommt nun das vermeintliche Tor. Ja, und warum hebt er die Fahne da nicht? Ne? Und das ist auch genau der Schwachpunkt des Videoschiedsrichters. Der greift ja nur ein, wenn das Schiedsrichtergespann das nicht richtig sieht oder bewertet. Und das hat der Linienrichter. Der hätte ja auch, wie sonst vorher, Abseits anzeigen können. Dann hätte man die ganze Diskussion nicht.
Dann hätte er die letzte Szene zumindest richtig bewertet. Wenn ich dann immer diese Diskussion auf Twitter dann da lese, ne, mit man raubt dem Sport die Emotionen. Ganz ehrlich, in diesen letzten 3 Minuten war in diesem Spiel mehr Emotionen als in allen 90 Minuten vorher. Was meinst du, was da los war in beiden Blöcken? Das Ding ist, das Stadion ist komplett eskaliert. Natürlich ist das bitter für die Kölner. Und wenn es auf unserer Seite so gewesen wäre, dass wir das 2-1 schießen in der letzten Minute und dann wird es uns geklaut, wäre ich wahrscheinlich eine Viertelstunde nach Spielende immer noch stinkig. Aber dann halt nach 20 Minuten würde es in meinem Kopf irgendwann Klick machen und sagen, ja okay, es war halt eine Fehlentscheidung. Ne? Zuerst eine Fehlentscheidung, jetzt ist das vernünftig und richtig bewertet worden. Dann muss man das dann halt hinnehmen. Und ja.
Und ich hatte das Glück, ich bin echt noch Jungfrau, was Videoschiedsrichter live am Stadion angeht. Ich habe das immer nur am TV gesehen und da war es relativ schnell deutlich in der ersten Zeitlupe, das müsste Abseits sein. Dann hat man auch gesehen, die Aktion auf dem Feld, Finger ans Ohr, das weltberühmte Zeichen, ich baue ein Haus. Und ne, dann hatte Sky auch vorher schon von 2-1 auf 1-1 gestellt auf der Anzeige und das war eigentlich klar. So, was mich nur stört, so, das ist halt mein Case, in den letzten Minuten fehlt dann die Konzentration, da wird die Flanke nicht verhindert, irgendwer ist da zu spät bei dem Flugkopfball, da sind sie wieder.
Sorg, der lieber reklamiert. Er hat reklamiert und hat seinen Mann laufen
lassen. Zu Recht.
Ja, naja, gut, also schwierig, ne? Aufzuhören zu spielen. Da wäre ich als Trainer fuchsteufelswild, du. Wenn der aufhört zu spielen und lieber reklamiert, Alter, da wirst du echt irre.
Ja, klar. So,
ist aber auch Sorg ein bisschen kleiner als Pizarro. Also von daher die Frage ist, ob wir es überhaupt verhindern können.
Aber ganz ehrlich, Claudio Pizarro, keine Ahnung, der hat 180 Tore in der Bundesliga gemacht, davon 10% bestimmt gegen 96. Das ist unfassbar. Du wusstest das ja schon, als er eingewechselt wurde. Man wusste es.
Ging es dir auch so tatsächlich?
Ich hatte so ein bisschen Mäuseschiss. Also ich habe gedacht, oh nee, das habe ich zu oft erlebt. Claudio Pizarro und Hannover 96. Und egal, ob der 40 ist und nur noch 3 Meter geradeaus laufen kann, gegen uns macht er ein. Und hat er ja auch.
Also Tim offiziell. Ja, tatsächlich. Pizarro wird mir auch immer hochgradig schwindelig, wenn ich den Typen gegen 96 auflaufen sehe. Gefällt mir überhaupt nicht.
Ja, da war ich wahrscheinlich der Einzige. Ich habe es auf Twitter auch überall gelesen. Ausgerechnet Pizarro. Und ich dachte, na und, der trifft sowieso nicht. Ja, na gut.
Ja, gut.
Schade.
Aber so eine Hälfte des Todes. Mit Claudio Pizarro, Fatmir Bata und Felix Klaus im Freiburger Trikot, die treffen gegen uns.
Claudio Pizarro hat gegen Hannover 96 21 Bundesligaspiele gemacht, hat dabei 5 Vorlagen gegeben und jetzt anschneidend 12 Tore geschossen. Das heißt, er ist 17 Scorerpunkte in 21 Spielen. Das ist quasi eine Bank, wenn der Bengel antritt.
Ailton war, glaube ich, ähnlich. Also es gibt da viele Bremer, die man da nennen kann.
Das ist aber verjährt. Ailton, ne, spielt ja nicht mehr.
Ja, der macht jetzt Werbung, ne? Und ganz furchtbar schlechte.
Das ist mir, Gott sei Dank.
Das ist egal. Ist für irgendein Leihhaus irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Nachts mal Fernsehen guckt, Entschuldigung.
Ja. So, damit Tobi heute Nacht nicht Fernsehen gucken kann, sondern schlafen kann, machen wir kurz hier an dieser Stelle Schluss mit dem Köln-Spiel, sprechen gleich über solche weltbewegenden Sachen wie Niklas Füllkrug oder zum Beispiel das Gladbach-Spiel.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Tore wecken Begehrlichkeiten und da ging es dann am Wochenende oder beziehungsweise nach dem Wochenende, als Niklas Füllkrug sein 10. Tor geschossen hat, schon langsam los mit Gerüchten, Tobi, dass aus England Vereine Interesse an Niklas Füllkrug haben. Und Martin Kind hat die Dollarzeichen im Auge. Oder wie denkst du, läuft das aktuell?
Nein, ich denke noch nicht. Also ich denke noch nicht, dass Martin Kind die Dollarzeichen im Auge hat. Und das, ja, in England spielt ja sogar Pierre-Michel Lasogga. Also von daher ist gar nicht... Ja, es hieß ja auch nur englische Vereine. Da stand jetzt nicht dabei wer. Also ich möchte es gar nicht wissen. Nein, aber also ich glaube, jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf, das ist seine erste Bundesliga-Saison, in der er Stammspieler ist. Und er tut gut daran und das, denke ich, da schätze ich ihn auch so ein, wenn er das genauso realistisch einschätzt. Und 96 wird ihn noch brauchen und nach einer noch besseren zweiten Saison verkaufen wir ihn dann für 48 Millionen, weiß ich wohin.
Jan, jetzt wissen wir aber, das Fußballgeschäft ist nicht mehr so wie vor 10, 15, 20 Jahren, sondern hochgradig schnelllebig. Das heißt, du machst 3 gute Spiele, ab dem 4. bist du überall im Gespräch, 5. Spiel Nationalmannschaft und 6. Spiel steht der Wechsel nach England bevor. Wie realistisch siehst du diese Chance, dass er da vielleicht wirklich so einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt kriegt und sagt, ja, dann verdiene ich nochmal richtig gutes Geld auf der Insel?
Weiß ich nicht. Also damit möchte ich mich auch nicht beschäftigen, weil ich momentan sehr viel Freude an Niklas Füllkrug habe und die Liebesgeschichte hat ja angefangen, ne? Wissen wir alle, mit dem schönen Tor gegen Braunschweig im Derby. Da möchte ich irgendwie nicht, dass es so früh vorbei ist. Ein Stichwort fand ich interessant, Nationalmannschaft. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen Nonsens irgendwie bringen. 10 Tore, Sky feiert das ja ab, der beste deutsche Stürmer. Die St. Pauli-Fans in meiner Timeline kotzen ab, dass das schon AfD-nahe Berichterstattung sei. Ich habe auch mal so nachgedacht.
Im Ernst?
Ja, mein Hochzeitsfotograf. Schöne Grüße, Stefan. Aber der hört das sowieso nicht. Nee, es ist alles ultra korrekt bei St. Pauli. Also von daher, ne, schöne Grüße.
Und aber da geht es ja nicht darum, dass er deutsch ist, sondern da geht es ja tatsächlich um in die Nationalmannschaft. Da hilft es halt nicht, wenn er aus Polen oder Italien.
Ja, lass stecken. So ein bisschen okay. Tor. Ich erinnere mich noch, wir wissen ja, der beste deutsche Torschütze, der nicht zu irgendeinem Turnier fahren durfte, war ja Martin Max. Er hätte, glaube ich, 28 Tore oder 18. So, das wird nicht passieren, aber in der derzeitigen Form, vielleicht braucht man mal so einen, ne? Gegen Italien. Die nicht mitspielen, okay.
Ja, also, ja. Ich weiß,
also WM spielt er nicht mit.
Na, natürlich nicht.
Dafür ja, er spielt auch nicht in England. Punkt.
Nee, aber ich kann mir den schon in der Nationalmannschaft vorstellen, wenn er so weiter trifft und Jogi Löw mal einen Stürmer braucht. Der hat ja so Stürmer gar nicht so gerne. Zumindest nicht solche Stürmer. Wobei, wer weiß, wenn sich Niklas Füllkrug noch weiterentwickelt.
Ach, jetzt
also. Wo ihn Breitenreiter noch hinbringt. In welche, auf welche Ebenen.
Also ich würde eher Anton bei Jogi Löw sehen als
Füllkrug. Ja, da bin ich sofort bei dir. Bin ich sofort bei dir.
Und das liegt aber auch daran. Aber
da ist er bei 96 ohne Lobby, ist das Problem.
Ja, natürlich. Da muss ganz, ganz viel passieren. Da sind wir uns auch alle einig.
Also wäre der Dortmund da, glaube ich, hätte der schon ein Länderspiel.
Ja, aber dann hätte halt auch schon wieder Champions League Auftritte und wäre zwei Runden weiter im DFB-Pokal gekommen und so. Das ist ja immer so eine Geschichte. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe dein Lobby-Argument voll und ganz. Glaube aber nicht, dass es nur daran liegt.
Nein, Per Mertesacker ist ja auch Nationalspieler geworden. Und Robert Enke ist hier Nationalspieler geworden und der, jetzt hätte ich seinen Namen fast
vergessen. Ron Robert.
Ron Robert Sieder ist hier auch Nationalspieler geworden, der übrigens einen ganz schlimmen Bock hatte im Spiel, aber gut, egal. Also von daher, das, man kann auch bei 96 Nationalspieler werden oder wieder werden, so wie Freddy Bobic,
oh, Legende.
Thomas Bedaric.
Wie viel Tore hat Bobic damals geschossen für 96?
14,
oder? 14. Schafft Füllkrug das am Ende der Saison, Jan?
Ja, das kann er schaffen.
Der macht über 15.
Und dann hätte André endlich seinen 15-Tore-Stürmer. Und alle dachten, es wird Jonathas oder Harnik. Und am Ende
ist historisch aber tatsächlich ein Problem von 96, dass uns der genau in der Bundesliga gefehlt hat bisher.
Ja, definitiv.
Ja, um wirklich gut zu sein. Also ja, ich habe es ja auch mal für mein Buch alles rausgedröselt. Da die besten Torschützen waren mal, keine Ahnung, Leandro und Stendel mit 6 Treffern. Mit 6. Aber das zeigt auch, 96 war immer eine Mannschaft, die über die Breite kommt. Jetzt entwickeln wir uns so ein bisschen dahin, wie die anderen Asyl-Clubs, dass du dann, du hast hier so 2-3 wichtige Spieler und dann können die Medien ihre Berichterstattung drumherum über die Personen aufziehen. Es ging ja vorher auch durch die Presse, Anton fehlt und das letzte Mal, als er gefehlt hat, haben wir in Bremen gespielt, wissen wir alle, wie es ausgegangen ist. So, ne? Die Medien brauchen halt immer ihre Geschichten drumherum. Wir ja auch.
Wir ja auch bei Hannover lieb, natürlich. Und das war jetzt die Füllkrug-Geschichte. Ich würde sagen, wir machen da einen Deckel drauf.
Sind wir schon durch mit Niklas, ehrlich?
Okay. Ja, also ich weiß, er hätte es gerne, wenn wir noch weiter über ihn sprechen, aber tun wir natürlich jetzt nicht mehr. Muss reichen. Ich habe aber noch.
Also ich freue mich jedenfalls, dass er nach 3 Spielen, das würde ich doch gerne sagen, dass er nach 3 Spielen ohne Treffer wieder getroffen hat. Und ich glaube, das wird ihm gut tun und das wird dazu führen, dass er mit seinem Doppelpack gegen Gladbach. Ah, das kommen wir gleich.
Doppelpack gegen Gladbach sprechen wir definitiv gleich drüber. Vorher noch die Frage vom Hörer Blanco. Ist eine interessante Frage.
Roberto Blanco, oder?
Ja.
Entschuldigung bitte, nein, ich musste rausschneiden, das wäre ganz schrecklich.
Nee, ich glaube einfach nur Blanco. Ich kenne den jungen Mann aber auch nicht, macht aber nichts. Schönen Gruß an dieser Stelle, schön, dass du zuhörst. Ist die Chance, sich für Europa zu qualifizieren, nicht auch eine Gefahr für die schwere nächste Saison? Muss man sich also wünschen, dass Europa knapp verpasst wird? Oder kann man das gar nicht, weil man 96 immer maximalen Erfolg wünscht und Europa für alle ein Traum ist? Also erstmal möchte ich gerne, bevor wir diese Frage besprechen, Jan, Europa, also Platz 7, ja, sind wir, aber es sind ja irgendwie auch nur so 4 Punkte auf Platz 12. Siehst du ernsthaft, denkst du an Europa, Jan?
Also ich habe beim Blick auf die Tabelle auch daran gedacht, habe dann gesehen, wie viel Abstand auf Platz 6 ist, wie gering der Abstand nach unten ist, habe mir dann die Ergebnisse angeschaut, ja, dass du mit einem Punkt gewinnst, auswärts in Köln, 2 Plätze nach oben steigst und dann nur noch 4 Punkte hinter der direkten Qualifikation für Europa bist, spricht dann auch nicht für die Qualität der Liga. Es wird ja auch als Schneckenrennen nach Europa beschrieben. Und ja, die nächsten 4 Spiele, 4 5 Spiele, die werden es zeigen, so bis Ostern, ob die Reise wirklich nach Europa geht. Da spielen wir gegen die ganzen Mannschaften, die entweder auf den Plätzen sind oder auch dahin wollen. Stichwort Hoffenheim, Stichwort Gladbach. Und man wird es sehen. Also als Aufsteiger würde ich es auch ein bisschen kritisch sehen. wenn man dann gleich in der zweiten Saison europäisch spielt. Aber ansonsten würde ich auch sagen, ey, 96 soll jetzt nicht abschenken vorher freiwillig und sagen, wir wollen nicht in Europa spielen, da gibt es so viele Negativbeispiele.
Ich muss da wieder einhaken mit dem Aufsteiger. Wir sind hier nicht Union Berlin. 96 hat dann wirklich jahrelang konstant Bundesliga gespielt und wir sind nicht der klassische Aufsteiger. Und trotzdem, wir hatten das ja auch bevor diese Spiele jetzt kamen gegen die Kellerteams, haben wir auch kurz drüber gesprochen. Und hätten wir Hamburg gewonnen, hätten wir Köln gewonnen, würde ich sagen, haben wir eine Chance auf Europa. So kommen jetzt nämlich die Mannschaften, wo es wahrscheinlich nicht reichen wird. Und ich glaube, dass wir dadurch, wir werden nicht absteigen, aber Europa wird nie wieder so nah sein, wie es nach diesem Spieltag ist.
Aber Jan hat natürlich recht, die nächsten drei Gegner, Gladbach, Frankfurt, Augsburg, das ist genau das, wenn man auf der Tabelle guckt, was so um einen herum schwirrt. Augsburg ist Achter, ja, Gladbach ist Zehnter. Ja, das ist die Frage. Wenn du sie schlägst, dann kannst du sie natürlich auch ein Stück weit verdrängen und hinter dir lassen. Wenn nicht, dann ist halt ganz klar, okay, dann hast du da oben nichts zu suchen. Tobi, deine Fachkenntnisse ganz kurz nochmal. Der 7. Platz reicht diese Saison sehr sicher für Europa, weil im DFB-Pokal mit Leverkusen, Bayern, Schalke und Frankfurt nur Mannschaften sind, die 1-6 belegen. Sehe ich das richtig?
Bislang ist das so.
Bislang, ja gut.
Also, dass die 1-6 belegen.
Genau, Schalke kann natürlich noch zurückfallen oder Frankfurt oder so, dann wären die wieder hinter uns, aber dann wäre man ja selber
fertig. Ja, wenn Europa, dann wären wir 6.
Aber wäre es nicht viel, viel geiler, wenn das DFB-Pokalfinale quasi auch unser Finale ist? Wir reisen mit 20.000 Leuten dahin, um dann irgendwem die Daumen zu drücken, der dafür sorgt, dass wir nach Europa kommen oder solche wahnsinnigen Sachen.
Sag das nicht, dann musst du dich mit irgendwem verbrudern, den du sonst nicht magst.
Die mag ich dann, da bin ich schmerzfrei.
Ja, das hängt jetzt schon so ein bisschen vom Finale ab, oder?
Guck mal, du hast dann so ein
großartiges...
Leverkusen gegen... Du hast Leverkusen gegen Frankfurt. Und Frankfurt.
Nee, Alter. Nee,
das ist nee. Mit Eintracht kommst du mir jetzt hier nicht um die
Ecke. Auf keinen Fall. Und Leverkusen geht auch nicht. Also, dann lieber nicht Europa. Ich weiß, dass ich die Mannschaften die Daumen drücken muss. Echt nicht, das geht gar nicht.
Tobi, ekelhaft.
Nein, tut mir leid, ich muss da auch aus der Haut fahren. Also, das kann ich überhaupt nicht.
Wow. Ja. Also ich glaube ja, dass wir am Ende 12. werden. Also,
Schalke würde ich sogar noch machen. Schalke finde ich sympathisch.
Oh. Aber
Ich habe aber das nicht an einer persönlichen Erfahrung, dass ich immer, wenn ich da auswärts war, nur gute Erfahrungen gemacht habe.
Okay,
und ich war mal mein allererstes Auswärtsspiel auf Schalke war mit einem Schalker und wir saßen im neutralen Familienblock und wir waren das erste Bundesliga-Jahr und die haben sich richtig für unsere Tore gefreut. Und das fand ich ganz großartig. Und selbst dann an der Fankurve vorbei, wo er dann schon sagte, ey, pack mal 96-Schal weg, es gibt hier gleich Theater. Im Gegenteil. Haben sie mir noch ein Bier ausgegeben? Also das liegt auch ein bisschen daran, ja? Und das natürlich mit Gerhard Asamoah, Fabian Ernst sind ja Leute auf Schalke auch dann groß geworden, wo ich immer mal einen Blick hingemacht habe, einfach weil sie aus Hannover kamen. Und Schalke ist mir dann doch aus näher, ist auch nicht schwer, als Leverkusen, Frankfurt oder auch Dortmund und Bayern München.
Ja, definitiv.
Das Geständnis, ja.
Das Geständnis von Tobi. Ja,
schön. Tieren und Federn und das
Nein, nein.
Wie nah ist
denn... Ich mag Schalke, also so ist das tatsächlich.
Ja. Wie nah ist denn dir Martin Kind? Nee, das ist jetzt eine verdammt schlechte Überleitung. Wollen wir diese Woche über das Thema sprechen?
Jan, nach Frankfurt hatten wir gerade schon, ja.
Jan, du warst so lange nicht mehr hier. Und es ist tatsächlich seitdem so viel passiert. Rund um 50+1, Martin Kind, Stimmungsboykott, Ende. Möchtest du darüber noch sprechen oder sagst du, ich habe so keinen Bock auf das Thema, lass es uns ruhen?
Gibt's da so viel Neues? Also ich glaube, jetzt ist ja das letzte Spiel, wo noch Stimmung gemacht werden sollte, oder bezog sich das nur auf die Heimspiele? Oder, naja, egal.
Bis zum 26., ne?
Da müssen
also,
wir
ja, das Gladbach-Spiel haben. Das ist das letzte Spiel. Ich habe heute so ein bisschen auf Twitter gelesen, so ja, nach den Fans von 96 bringt Martin Kind jetzt ganz Fußball-Deutschland gegen sich auf. Ja, was Überraschung, was habt ihr denn geglaubt? Ja, momentan finde ich das sportliche Held spannender.
Ich habe ja in Köln im Oberrang gesessen, quasi da, wo die Sitzplätze sind. Es war mal wieder ganz ungewohnt, dass unten rumgesungen wurde. Aber gut, ja, ne?
Lass mal. Merkt man denn eine Veränderung?
Wo?
Also auch bei den Leuten, die singen. Oder hast du da mal hingeschaut und hast Gesichter gesehen, die du sonst nicht gesehen hast oder Gesichter vermisst, die du sonst gesehen hast?
Na, es singt halt ganz klar die ersten Reihen im Stehblock unten, ne? Also da, wo die beiden Jungs mit dem Megafon stehen, die da meistens hinter...
Das sind aber jetzt andere, ne?
anders als vor 3 Wochen oder vor 6 Wochen?
Vor einem halben Jahr. Oder vor der letzten Saison.
Ach so, du meinst als die aktive Fanszene. Das kann ich dir tatsächlich, nein, das, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen. Das kann ich glaube ich auch wirklich nicht beurteilen. Dafür sind die Jacken einfach viel zu oft, viel zu schwarz mit der gleichen Kapuze von der gleichen Marke. Mhm. Kann ich dir nicht sagen. Also ich bin der Meinung, die beiden Jungs, die da auf dem, das war ja noch nicht mal der Zaun, sondern das war hier so ein Geländerstand mit dem Megafon, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Weiß ich aber nicht. Ich hatte auch,
und die Rising Boys hatten auch ihre Flagge da irgendwie nicht, ne, oder?
Oh, das kannst du von unserer Seite dann, glaube ich, gar nicht erkennen, was da hing und was da nicht hing. Also, keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da durchaus Veränderungen gibt, weil es war ja nun auch eine knappe Abstimmung, ob man diesen Boykott wieder beendet oder nicht. Und dass dann automatisch auch manche sagen, okay, das ist jetzt nicht das Ergebnis, was ich haben wollte, aber ich muss ja auch selber nicht mitmachen. Es gibt ja keinen Zwang. Das haben wir ja gelernt über all die Jahre. Es gibt keinen Stimmungsmachzwang für keinen.
Nicht?
Nein. Da wird ja oft Wert drauf gelegt, dass das nochmal betont wird. Deshalb betone ich das an dieser Stelle auch nochmal. Ich habe übrigens auch nicht mitgemacht. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe zwischendurch ganz schön rumgebrüllt, aber das ist eine andere Geschichte.
Jetzt bist du plötzlich doch einer der Boykotteure. Ich bin erschüttert.
Nee, ich habe ja mitgebrüllt tatsächlich zwischendurch.
Ein, zwei Mal. Jetzt ist ja auch kein Boykott.
Genau, jetzt darf ich mal wieder.
Jetzt darfst du. Ah, ja, das ist André-Logik, das stimmt.
Ich darf immer. Wir haben auch im
Zug. Du darfst immer, sowieso.
Im Zug zurück haben wir auch gebrüllt. Schönen Gruß an die Jungs, wo ich leider nicht weiß, wie die heißen und wo die herkamen, aber eure Musikauswahl war überragend. Weltklasse. Sensationell.
Hast du dich im Alkohol wieder verbrüdert?
Ne, die saßen da so neben uns und hatten diese Boxen hier, wie heißt diese kleinen Rollen, wo Musik rauskommt, mit Batterie betrieben. Die haben doch auch einen speziellen technischen Namen, keine Ahnung. Hatten sie auf jeden Fall mit und haben den ganzen Waggon beschallt und irgendwann war uns das ein bisschen nervig und haben angefangen, uns Musik zu wünschen. Und in Zeiten von Spotify hat da natürlich alle Lieder mit dabei gehabt und dann haben wir ein bisschen...
Alexa, spiel die Vereinshymne von Hannover 96.
So ungefähr.
Gibt's ja, bei Spotify?
Alexa, spiel uns was von Mia Julia. So, an dieser Stelle genug der Rückfahrt.
Also doch Video jetzt, oder?
Nee. Musik. Wir hatten große Fans von Mia Julia. Ist ja auch egal, jetzt spielt an dieser Stelle gar keine Rolle. Lass uns noch kurz nach Gladbach schauen. Also nicht nach Gladbach, sondern auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Mit Gladbach kommt der Tabellenzehnte der Auswärtstabelle. Die haben insgesamt 3-mal gewonnen, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen. Und sie sind überraschenderweise auch Zehnter der aktuellen Tabelle. Und damit in Schlagdistanz zu Hannover 96. 1 Punkt weniger, 4 Tore schlechter. Das heißt, mit einem Sieg werden wir wieder überholt von Gladbach. Mit einem eigenen Sieg, ja, ginge da was. Tobi, Anton kommt zurück. Also davon gehen wir zumindest alle aus.
Ich gehe davon auch aus, ja.
Jetzt wäre Schwegler gesund und Anton. Das heißt, der Trainer muss sich gar keine großen Gedanken machen, wie er das irgendwie kittet. Aber wen schmeißt er denn dann raus aus der ganzen Aufstellung?
Also ganz kurz zu dem, was du eben gesagt hast. Es kommt aber auch der Vorletzte der Formtabelle. Ja, die haben in der Rückrunde einen Sieg und sonst alles verloren. Nee, warte mal. Die haben noch gar nicht gewonnen. Die haben in der Rückrunde noch gar nicht gewonnen, oder? Warte, jetzt übertreiben. Ja, genau. Und sind vorletzter der Formtabelle, nur Hamburger SV ist schlechter. Also das Zehnter ist geschönt an der Stelle.
Sie haben tatsächlich gegen Augsburg gewonnen in der Rückrunde.
Haben sie doch. Okay, aber sonst haben sie alles.
Thank God, weil sonst hätten sie gegen uns gewonnen.
Ja, aber sie werden, also Hacking wird hier nicht gewinnen, da ist ja ganz klar.
Nein.
Das ist aber das war nicht deine Frage.
Ja.
Ich denke. Also, es bleibt auf jeden Fall Schwegler drin. Es wird auch Fossum drin bleiben. Und ich gehe davon aus, dass Oliver Sorg das Feld räumen wird.
Jan befürchtet.
Oder Korb. Also je nachdem. Einer von den beiden wird gehen, Anton wird reinkommen und dann spielt entweder Korb oder Sorg rechts.
Jan Ehlis vielleicht mal eine Pause gönnen?
Warum? Also
weiß nicht.
Ich glaube. Also Anton wird jetzt nicht wieder in die Innenverteidigung gehen, das glaube ich nicht. Und ich würde Elias jetzt auch weiter testen mit der Kaufoption und gucken, wie er so durch eine Halbserie kommt, wenn du dann hast du auch den Eindruck, ob du den Spieler weiter verpflichten möchtest.
Müssen wir. Das ist doch eine Kaufverpflichtung gewesen.
Achso, Kaufverpflichtung.
Ich glaube, da haben wir keine Auswahl mehr. Was aber nicht dagegen spricht, ihn einzusetzen. Also im Gegenteil, spricht eigentlich eher dafür, ihn noch weiter ins Spiel einzubinden. Wenn du ihn kaufen musst. Also Elis drin lassen und dann, du sagst Sorg, Anton eher auf die 6, aber da müsste Schwegler oder Fossum einer weichen Und da sehe ich eigentlich keinen, der das verdient hätte.
Gut, da muss ich mir nicht wirklich den Kopf zerbrechen, das macht ja André Breitenreiter. Ich kann nur meine subjektiven Eindrücke zeigen. Also ich habe ja immer gedacht, so ja, alle Leute, die jetzt sagen, Anton muss auf der 6 spielen, Innenverteidigung ist ungut, ne? Ist solide, keine Fehler, mit Herzblut. Aber als ich den auf der 6 gesehen habe, meine Herren, was ist das für ein anderer Spieler? Noch besser, noch mehr Übersicht, noch bessere Spieleröffnung, weil er einfach weiter vorne spielt. Und das ist für unser Team Gold wert. Also mit Anton auf der 6 werden wir noch besser.
Ja, fand ich auch. Habe ich letzte Woche auch gesagt an dieser Stelle. Ich bin mal gespannt, wie der Trainer das löst. Das ist ja dann wieder Samstag 14.30 Uhr.
Na gut, dann kann er ja auf der 6 kann er dann doch auch bleiben, meinetwegen. Dann geht halt Fossum ein vor.
Und dann? Musst du vorne einen rausnehmen.
Klaus.
Klaus raus? Klaus muss raus? Ja, ich hätte jetzt eh gesagt. Bitte? Was? Bitte? Hallo?
Ich hätte ja
eh gesagt, dass wir vorne vielleicht mal wieder was neu machen könnten.
Ja, ich fand, Bibu lebt ja noch so von seinem Nimbus, aber ist ein Heimspiel, ne? Da hat er ja eigentlich immer genetzt, wenn er genetzt hat. Ich fand ihn jetzt gegen Köln nicht so überragend, die Spiele davor auch nicht. Da hat er einfach wenig Szenen gehabt, hat sich manchmal auch so in so Zweikämpfen verdattelt, auch mal den Ball verloren, zweimal mal das eine oder andere Schüsschen rausgezaubert. Wäre auch ein Kandidat, der mal eine Pause haben könnte.
Fände ich auch nicht verkehrt. Ah, man weiß es nicht. Tobi, tippen, bitte. Nein, erst müssen wir natürlich zurückblicken auf den Tipp vom Köln-Spiel. Mareile hat 2-2 getippt, das war schon nicht schlecht. Ich habe 1-2 getippt, also Sieg für Hannover, das war eher nicht so gut. Olli Seidler von Sky 1-1.
So viel dazu. Hat der Ahnung, ne?
Viel dazu.
Das ja, ist, vielleicht hat er bei Sky 6, oder wie das heißt. Oder?
Ja, dann hoffentlich. Weil durch unsere Inspiration. So, Tobi, jetzt du, tippen diese Woche. Wie geht's aus? Was erwartest du? Wie wird es drumherum? Und bitte noch einen extra Tipp. Wo geht die Mannschaft nach Spielende hin? Wird sie in die Nordkurve gehen und klatschen?
Ja, also erstmal, es geht auch, oder anders, im Vögel macht einen Doppelpack, habe ich schon gesagt. Das Spiel endet 3-1. Was waren die Zusatzfragen?
Ob noch was Spannendes passiert und ob die Mannschaft...
Die Mannschaft wird nach dem Spiel in der Kabine sein.
Und dazwischen?
Auf dem Weg dahin wird sie eine Runde durchs Stadion machen.
Ja, auch in der Nordkurve vorbei?
Vielleicht, ja, ganz sicher in der Nordkurve vorbei, nicht zum Zaun.
Nicht zum Zaun, okay.
Nein.
Also ein kleines Winke-Winke. Aber wird kein Five-Konzert
geben. Sie nähern sich ja an. Also sie waren ja im Heimspiel sehr weit weg, im Auswärtsspiel näher dran. Und jetzt kann man ja zumindest mal so vorsichtig bis zur Hintertorbande gehen.
Man lernt sich gerade so zärtlich kennen. Jan, wie geht's aus?
Süß, ja.
Ja, Gladbach, schwierig. 1-1.
1-1. Oh. Kommt man dann klatschen? Klatscht dann jeder?
Was?
Geht dann die Mannschaft in die Kurve?
Kommt drauf an, wann unser Tor fällt. Wenn Füllkrug das in der 89. mit einem Fallrückzieher macht.
Walking in the
Fall. Warum nicht?
Ja.
Es ist mir ehrlicherweise piep egal. Selbst wenn ich im Stadion war, bis sie dann endlich da waren und dann noch die Welle und hey und also mir bringt das Spiel mehr als das hinterher.
Ja, definitiv. Also da kann der Tobi jetzt noch so künstlich aufgeregt
tun.
Ja, echauffiert war das Wort, was mir nicht einfiel. Vielen Dank an dieser Stelle. Echauffiert tun. Bitte. Also, bitte. Ich glaube übrigens,
ihr geht nicht hin, um von der Mannschaft noch gewunken zu bekommen.
Ich kann dir das ja mal sagen, wie das war nach dem Freiburg-Spiel. Ne? Ein Kumpel von mir hat mir ein Foto geschickt, wo quasi die ganze Nordkurve, der steht im Norden oder sitzt im Norden, ganz wild gestikuliert und so weiter. Und ich denke mir, ja, was willst du mir denn damit jetzt sagen? Ich war nämlich schon längst auf dem Weg nach Hause. Und dann habe ich hinterher erst die ganzen Videos gesehen, dass die Mannschaft nicht zur Nordkurve gegangen ist und dass dann alle ausgerastet sind. Da bin ich auch fast ausgerastet. Aber gut. Ich will noch schnell tippen. Ich habe was gemerkt. Ein Ablauf. Wir haben in Berlin verloren, haben uns dann gesteigert, unentschieden gegen Leverkusen, gegen Mainz gewonnen. Dann ging es wieder bergab, unentschieden gegen Schalke, Niederlage gegen Wolfsburg, unentschieden gegen den HSV, Sieg gegen Freiburg. Jetzt geht's wieder bergab, unentschieden gegen Köln, Niederlage gegen Gladbach. Und da sag mal bitte nächste Woche einer, ich hätte es euch nicht vorher gesagt, wir verlieren gegen Gladbach und ich glaube 2-0. Und da geht gar keiner
in die
Nordkurve. Ja, so, Auweia. Oh.
Du hast jetzt zum Glück keine Ahnung vom
Fußball. Ich möchte ganz kurz anmerken, ich habe auf der Arbeit den Kicktipp-Spieltag gewonnen.
Ja, ich auch.
Ja, Moment. Das sagt doch gar nichts.
Wie, das sagt doch gar nichts.
Wie viele Punkte, Tobi?
22, aber jetzt frag mich nicht, wie unsere Aufteilung da ist mit den Punkten und so. Keine Ahnung. Weiß ich alles
nicht. Hast du denn jetzt auch gewettet?
Ja, aber da habe ich nicht so gut gewettet.
Ich habe sogar beim Kicker gewonnen den Spieltag, ja?
Wie beim
Kicker? Interactive. Ja.
Oh.
Niklas Füllkrug, 10 Punkte.
Bist du verrückt. Hier sind die hier sind die Experten am Werk bei meinsportradio.de Hannover Lied. Das waren Jan Rode, Kicker-Experte und Tobi Krause, Mannschaft in den Norden G-Experte. Können wir das so stehen lassen? Jungs, vielen Dank.
Ja.
Danke
auch.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann ist ja schon wieder Rückbetrachtung Gladbach angesagt und das nächste Spiel ist auswärts in Frankfurt. Das war's für diese Woche. Bis denn. Tschüss.
Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.